Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 3. Dezember 2015. Heute mit folgenden Themen. Gute Noten, aber keine Bestnoten. Die Schweizer Landesverteidigung muss mehr Antikorruptionsmaßnahmen schaffen. 20 Jahre Zwangsarbeit ohne Familie, ohne Lohn. Der eritreische Militärdienst muss unbedingt als Fluchtgrund gelten. Und 11 Stunden Arbeitstag und 6-Tage-Woche für billige Spielzeuge. Wegen Weihnachten in Europa werden in China Arbeitsgesetze gebrochen. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu Nachrichten von und mit Veronika Köppel.
Mark Zuckerberg hat ein Kind bekommen, Facebook auch. Die neugeborene Stiftung Jan Zuckerberg soll den ganzen Aktienanteil der glücklichen Eltern in Raten erhalten. Das sind im Moment 45 Milliarden, eine rekordverdächtige Summe. Doch was die Ziele der Stiftung sind, ist vom Vater sehr vage formuliert. Die Bekämpfung von Krankheiten, die Förderung von individualisiertem Lernen und das Vernetzen von Menschen sowie der Aufbau von Gemeinschaften mit starkem Zusammenhalt sollen von dieser Stiftung gefördert werden. Aber eine klar gemeinnützige Organisation ist sie nicht. Neben dem Mäzenenstatus, den sich Zuckerberg damit zulegt, kann die junge Familie auch Steuern sparen. Diese werden in Zukunft von der Stiftung beglichen und als Stiftung muss deutlich weniger versteuert werden als von Familien wie Jan Zuckerberg. In Brasilien steht die amtierende Präsidentin Dilma Rousseff in harscher Kritik aus der Opposition. Der Oppositionelle Eduard Cunha reichte ein Gesuch zur Absetzung von Dilma Rousseff ein. Es wird ihr vorgeworfen, sie habe in diesem und im letzten Jahr die Staatsrechnung schöner dargestellt, als sie in Wahrheit ist, was ihrem Image zugute gekommen sei. Die Präsidentin dementiert klar die Vorwürfe und muss laut verschiedenen Medien nicht um ihr Amt bangen. Denn für die Absetzung von Rousseff bräuchte Cunha sehr viele Freunde im Parlament. Und die hat er wahrscheinlich im Moment nicht. Denn mutmaßlich ist Cunha auch in eine Korruptionsaffäre verwickelt. Bei den Untersuchungen zu den Tätigkeiten des Konzerns Petrobras hatte Cunha vor Gericht deren Konten in der Schweiz verschwiegen. Und weiter geht es mit einem Korruptionsvorfall in der Schweiz. In einem Luxushotel in Zürich wurden heute Morgen mehrere Topmanager des Weltfußballverbandes FIFA festgenommen. Diese sitzen nun in Auslieferungshaft in die USA. Sie stehen unter Verdacht, Bestechungsgelder in Millionenhöhen angenommen zu haben. In Zürich treffen sich im Moment die Top-Funktionäre der FIFA. Sie suchen nach neuen Geschäftsstrukturen für den von Krisen geschüttelten Weltfußballverband. Einen weiteren Bericht zum Thema Korruption in der Schweiz hören Sie bei uns direkt nach den Kurznachrichten. Die SBB wollte bei Stoßzeiten einen zusätzlichen Stopp für die IC-Entlastungszüge in Wankdorf einführen. Das Bundesverkehrsamt hat nun jedoch die Anfrage der SBB abgelehnt. Die SBB wollte mit dem Zusatzstopp im Bahnhof Wankdorf die morgendlich überfüllten Züge von Zürich entlasten. In Wankdorf sind in den letzten Jahren Tausende von Arbeitsplätzen entstanden und damit auch eine große Anzahl Pendler und Pendlerinnen, die in das Berner Außenquartier fahren. Und zum Wetter? Am Freitag kann es Regenschauer, aber auch Sonnenschein geben. Die Temperaturen steigen auf bis 8 Grad. Mit steigenden Temperaturen geht es ins Wochenende. Am Samstag werden Sonne und Wolken im Wechselspiel auftreten und der Sonntag kann mit wieder fast warmen Temperaturen um 10 Grad und Sonne aufwarten.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Landesverteidigung eines Staates, das Militär, darf fast überall in der Welt jährlich Milliarden für die Beschaffung von Rüstungsgütern ausgeben. Kein Wunder, buhlen viele Unternehmungen um lukrative Rüstungsaufträge, zuweilen auch mit unlauteren Mitteln. Korruption im Verteidigungswesen ist ein globales Problem. Zwar sind die meisten Länder dieses Problems bewusst, doch oft tun sie zu wenig, um Korruption in diesen heiklen Geschäften zu stoppen. Heute Morgen hat das Antikorruptionsnetzwerk Transparency International einen Index publiziert, der aufzeigt, wie gut die NATO-Staaten und assoziierte Länder mit Korruption im Rüstungsbereich umgehen. Das einzige Land mit einem sehr geringen Korruptionsrisiko ist Großbritannien. Stark korruptionsanfällig sind Portugal, die Türkei, Afghanistan, Aserbaidschan und Usbekistan. Die Schweiz steht nicht schlecht da, erreicht aber nicht die Bestnote. Michael Spahr wollte vom Transparency International Schweiz-Geschäftsleiter Martin Hilti wissen, warum die Schweiz in diesem Bereich nicht top ist.
Was unsere Studie zeigt, ist, dass die Schweiz in einigen Bereichen die letzte Konsequenz vermissen lässt. Und das führt dazu, dass sie nur mit einer B- und nicht mit einer A-Note abschließt. Was wäre nötig, um die Höchstnote zu erreichen? Es wäre aus unserer Sicht erforderlich, dass das VBS eine umfassende Antikorruptionsstrategie verfolgt, dass regelmäßig eine Risikoanalyse vorgenommen würden und dass letztlich auch, und das ist sehr wichtig, die Mitarbeitenden regelmäßig geschult würden und damit für Korruptionsproblematiken sensibilisiert würden.
Korruption ist ja ein sehr großes Wort. Schnell denkt man, ja, da wird Geld ausgegeben, damit dann irgendeine bevorzugte Dienstleistung passiert. Oder man denkt irgendwie, sagen wir jetzt gerade im Sicherheitsbereich, dass man einen Soldaten bestechen kann, dass er dieses oder jenes macht oder nicht macht. Aber in der Schweiz gibt es ja ganz andere Formen, die eben gefährlich sind. Können Sie da ein Beispiel nennen?
Transparency International versteht Korruption als Missbrauch einer anvertrauten Machtstellung zu privatem Nutzen. Der kann sich in ganz unterschiedlichen Formen, dieser Missbrauch kann sich der äußern. Das kann zum Beispiel sein, jetzt hier im Verteidigungsbereich, oder würde heikel, wenn ein Mitarbeiter des VBS einem Firmenvertreter gegenübersteht, den er kennt aufgrund seiner Milizfunktion, die er in der Armee wahrnimmt. Da besteht ein potenzieller Interessenskonflikt und die Gefahr, dass Korruption sich ereignen könnte.
Also zum Beispiel jemand ist irgendwie Oberst, ein hohes Tier im Militär, macht das natürlich auf freiwilliger Basis, das ist so im Milizsystem. Gleichzeitig ist der Direktor einer Firma, die Material herstellt, die das VBS kaufen kann, und dann kriegt der den Auftrag, weil er im Militär schon ein bekannter Kopf ist. Gibt es denn konkrete Fälle, in denen das schon passiert ist?
Also unmittelbar in letzter Zeit sind im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens keine solchen Fälle aufgetreten. Und dass die Studie zeigt, dass die Schweiz ja in diesem Bereich, gerade auch im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens, hier gut abschneidet. Und gleichwohl fällt auch hier, gerade in diesem Beispiel, die ganz letzte Konsequenz. Spannend ist, dass die Ergebnisse unserer Studie sich zu grossen Teilen decken mit den letztlich Befunden, die das VBS diesen Sommer selber zutage gefördert hat. Nämlich hat das Inspektorat VBS das Departement auf Korruptionsrisiken hin überprüft und kam zu verschiedenen Empfehlungen, die letztlich unseren Verteidigungsminister, Herrn Maurer, veranlassten, zu erkennen, es bestehe ein gewisser Handlungsbedarf in diesem Bereich.
Das heißt, Beamten, Beamtinnen, Menschen, die im VBS mitbestimmen, zum Beispiel was beschafft wird, sind anfällig auf Geschenke oder auf Freundesdienste, und sie sind sich nicht bewusst darüber, dass sie sich dort in Richtung Korruption bewegen durch ihr Handeln.
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Mitarbeitenden des VBS für Geschenke anfälliger wären als andere. Wie Sie sagen, ist aber sehr wichtig, dass auch im VBS die Mitarbeitenden sensibilisiert sind, wann es heikel wird, dass klare Regeln gelten, bis wann ein Geschenk angenommen werden kann und wann es eben problematisch wird.
Das sagt Martin Hilti, er ist der Geschäftsleiter der Schweizer Sektion des Antikorruptionsnetzwerks Transparency International. Die aktuelle Studie gibt es online unter government.defenseindex.org oder unter www.transparency.ch.
Rabe Info.
Immer wieder hört man, die eritreischen Flüchtlinge seien keine sogenannten richtigen Flüchtlinge, sondern nur Wirtschaftsflüchtlinge. Und 2012 wollte das Schweizer Parlament weniger Flüchtlinge aus Eritrea und entschied deshalb, dass Militärverweigerung allein kein Asylgrund mehr ist. Doch für viele Eritreer ist die Wehrpflicht ein Grund, die Heimat zu verlassen. Das hält die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem neuesten Bericht fest. Offiziell dauere die Wehrpflicht in Eritrea 18 Monate, in der Realität aber oft Jahrzehnte. Hinzu kommt, dass der Nationaldienst, wie er in Eritrea heißt, nicht zu vergleichen ist mit dem schweizerischen Militärdienst. Alexandra Karle von Amnesty International Schweiz erklärt.
Also der Nationaldienst in Eritrea, der ist nicht mit einem Wehrdienst in einem europäischen Land gleichzusetzen, wo junge Männer hauptsächlich oder auch junge Frauen für ein Jahr oder anderthalb oder auch zwei Jahre eingezogen werden, um eine militärische Grundausbildung zu machen. Sondern der Nationaldienst in Eritrea, der gleicht Zwangsarbeit. Denn die Menschen, die werden zwischen 10 und 15 Jahren eingezogen. Die arbeiten nicht nur beim Militär, sondern auch im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern, überall, wo Not am Mann ist. Keiner der Eingezogenen weiß, wie lange er Dienst leisten muss. Er kriegt kaum einen Sold. Das kann man also nicht mit einem normalen Wehrdienst gleichsetzen.
Die eritreische Regierung sagte aber, dieser Nationaldienst beläuft sich eigentlich nur auf 18 Monate. Also kann da wirklich noch von Zwangsarbeit geredet werden?
Genau deshalb haben wir die Untersuchungen jetzt durchgeführt, weil immer mehr europäische Regierungen haben eben eine Zusage von der eritreischen Regierung erhalten, dass der Militärdienst nur 12 Monate oder 18 Monate dauert und die jungen Menschen dann in ihr normales ziviles Leben zurückkehren können. Das stimmt aber einfach nicht. Das ist auf Druck geschehen, weil die europäischen Länder natürlich sehr viele Flüchtlinge aus Eritrea aufnehmen und deshalb die Regierung unter Druck setzen, dass sie diese Zwangsarbeit abschafft. Deshalb haben wir die Menschen befragt, die aus Eritrea geflohen sind, 72, die in Italien und auch in der Schweiz sind. Und alle haben übereinstimmend berichtet, dass der Militärdienst eben zwischen 10 Jahren und 15 Jahren dauert, dass manchmal sogar der Vater schon seit 20 Jahren im sogenannten Militärdienst ist und auch die Söhne eingezogen werden. Das heißt, die Familien haben überhaupt keine wirtschaftliche Grundlage mehr zu überleben und das treibt eine ganze Generation junger Menschen eben in die Flucht.
Was passiert denn, wenn jemand sich diesem Nationaldienst entziehen will? Also müssen da alle Nationaldienst leisten?
Es müssen alle Nationaldienst leisten, wobei manchmal die Auswahlkriterien nicht ganz klar sind. Zum Beispiel müssen die Schüler das letzte Sekundarschuljahr in einem militärischen Trainingszentrum verbringen und werden dann direkt rekrutiert. Manche werden anders ausgewählt. Wenn man sich diesen Dienst verweigert, viele fliehen ja auch, nachdem sie 1, 2, 3 Jahre Dienst geleistet haben. Und die werden gefasst, diese Menschen. Dann werden sie eingesperrt, ohne Anklage, oft jahrelang, werden zum Teil auch gefoltert. Die Haftbedingungen sind absolut unmenschlich, entweder unterirdisch oder in Schiffscontainern, die in der Wüste stehen, in der Knallsonne. In Äquatornähe, also das sind unmenschliche Haftbedingungen und es ist für Deserteure extrem gefährlich, im Land zu bleiben. Und es droht eben auch Menschen, die nach Eritrea zurückgeschickt werden.
Vor 2 Jahren in der Asylgesetzrevision wurde ja Dienstverweigerung als Asylgrund gestrichen und man redet häufig auch von Wirtschaftsflüchtlingen aus Eritrea. Wie sehen Sie denn jetzt im Moment die Situation von eritreischen Flüchtlingen in der Schweiz?
Also das war wirklich einer der Hauptanliegen, auch unseres Hauptanliegens mit diesem Bericht, den europäischen Regierungen nochmal klarzumachen, dass es sich bei Menschen aus Eritrea auf gar keinen Fall um Wirtschaftsflüchtlinge handelt, sondern dass diese Menschen an Leib und Leben bedroht sind, wenn sie diesen Zwangsdienst, diese Zwangsarbeit nicht verrichten, also das heißt über mehrere Jahrzehnte. Und dass diese Menschen unbedingt schutzbedürftig sind und dass man auf gar keinen Fall Flüchtlinge aus Eritrea zurückschicken darf aufgrund eines Versprechens der Regierung, dass der Militärdienst nur 2 Jahre dauert, denn das ist de facto falsch.
Das sagt Alexander Karle, Sprecherin von Amnesty International Schweiz.
Rabe Info.
Was bringt das Christkind den Kindern in der Schweiz zu Weihnachten? Das hat der Spielwarenverband Schweiz die Spielwarenläden und Supermärkte gefragt. Gestern gab der Verband bekannt, Mädchen gefalle alles, was mit Märchen, Schloss, Prinzessin, Tieren und Freundinnen zu tun habe. Und bei den Jungen seien die Themen Piraten, Burgen, Technik und Weltall gefragt. Produziert wird jedes zweite verkaufte Spielzeug in der Schweiz in China. Das berichtet das Hilfswerk Solidar Swiss. Oft werden die Prinzessinnen und Piraten unter prekären Bedingungen hergestellt. Michael Spahr wollte von Simon Wassmann von Solidar Swiss wissen, ob die Arbeiter und Arbeiterinnen in den chinesischen Spielzeugfabriken denn keine Rechte haben.
In China ist das Arbeitsrecht eigentlich auch ganz gut. Es ist nur so, dass es schlecht durchgesetzt wird. Und das spielt auch sehr stark eine Rolle, dass die Markenhersteller mit ihrem Preisdruck die chinesischen Firmen auch in eine Lage bringen, wo sie dann schlussendlich nicht mehr viel Spielraum haben und dass sie halt die gleichen hohen Ausgaben haben für Transport- und Materialkosten, dann jeweils eigentlich auf die variable Arbeitskraft das übertragen, sprich auf dem Buckel der Arbeiterinnen und Arbeitern in China die Profite erwirtschaftet werden.
Eine Studie von China Labour Watch, die auch von Solidar Swiss unterstützt wurde, zeigt, wie die Arbeitsbedingungen sind, zum Beispiel in Fabriken, wo Barbies hergestellt werden oder wo Disney-Figuren produziert werden. Was ist denn dort genau das Problem? In welcher Form werden denn die herrschenden Arbeitsrechte nicht eingehalten?
Primär und am extremsten sind eigentlich die Überzeiten. Also Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten 11 Stunden am Tag, das 6 Tage die Woche. Das chinesische Arbeitsrecht schreibt eigentlich eine 40-Stunden-Woche vor. Sie werden oftmals auch für diese Überstunden, die sie an nach der offiziellen Arbeitszeit leisten, nicht entsprechend kompensiert. Außerdem gibt es sehr oft, dass es Probleme gibt mit Sicherheit am Arbeitsplatz, also dass Notausgänge nicht genügend angezeichnet sind, dass sie versperrt sind, dass keine Feuerlöscher da sind. Und auch, und das sind dann die extremsten Formen, wenn Lösungsmittelvergiftungen auftreten, die Gesundheitsschäden verursachen können, die bis zum Teil zu Leukämie führen können.
Als Konsument, als Konsumentinnen können wir etwas dagegen tun, nämlich indem wir einfach Produkte kaufen, die hier hergestellt werden in Europa, wo die Bedingungen besser sind. Es gibt aber einfach Produkte, da gibt es keine Wahl. Wer ein bestimmtes Produkt unter dem Weihnachtsbaum haben will, ist darauf angewiesen, dass es in China billig produziert wurde. Was gibt es denn für Möglichkeiten, sich als Konsument gegen diese Situation zu wehren?
Aus Sicht von Solidar Swiss ist es eigentlich so, dass wir absolut nicht dafür sind, dass man chinesische Spielzeuge per se boykottiert, weil es geht darum, dass die Arbeitsbedingungen dort verbessert werden. Und das ist nicht der Fall, indem das durch einen Boykott Arbeitsfabriken geschlossen werden. Was wichtig ist, dass die Konsumenten hier zeigen, dass sie daran interessiert sind, an fairen Arbeitsbedingungen. Das kann man unter anderem dadurch auch machen, dass man Rückfragen stellt, auch beim Detailhändler nachfragt, woher diese Produkte kommen. Und natürlich auch gerne unsere Kampagne unterstützt, bei der wir mit dem Spielwarenverband gemeinsam dann auch die Markenhersteller auffordern möchten, dass sie eben wirklich dafür sorgen, dass in ihren Lieferketten faire Arbeitsbedingungen herrschen, was eigentlich wirklich in ihrer Verantwortung liegt.
Ein Thema ist sicher ein Label, zum Beispiel ein Fairtrade-Label. Sind die Spielwarenimporteure auch bereit, da mitzumachen?
Also ein Fair-Trade-Label bei Spielwaren ist sicher ein Langzeitziel. Es ist nicht ganz so einfach, da es sich um sehr viele Rohstoffe handelt, die auch in Spielwaren vorhanden sind. Unser Ziel wäre primär ein Fair-Work-Label, das zumindest einmal sicherstellt, dass diese Produkte von Menschen verarbeitet werden, die mit existenzsicheren Löhnen arbeiten, die in Arbeitsbedingungen haben, wo Sozialversicherungen da sind, wo sie sicher keine Gesundheitsrisiken eingehen. Und das wiederum wäre gar nicht so schwer. Da gibt es schon bereits vom Verband der internationalen Spielzeugindustrie eigentlich den ICTICARE-Prozess, der da einen Grundstein gelegt hat, den man aber ganz klar noch verbessern müsste, damit das wirklich dann eine Art Label werden könnte.
Rabe Info.
Sie hörten das Info vom Donnerstag, dem 3. Dezember 2015 auf Radio Bern Rabe. Zu dieser Sendung beigetragen haben Veronika Köppel und Michael Spahr. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.